ein Ständchen für mich? Jetzt werde ich ja ganz weich im Deckel. Das geht runter wie frischer Rasenschnitt. Ein Jahr älter bin ich geworden. Ich sag, wie es ist. Ich habe im letzten Jahr ganz schön viel in mich hineingefressen. Und manches davon, naja, es ist mir auch ganz schön quer im Magen liegen geblieben. Aber hey, ich freue mich, das neue Jahr mit euch zu starten. Und das kann nur ausgezeichnet werden. Also, worauf warten wir? Tonnen hoch, Chin Chin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Mug, dem AWG-Podcast. Heute ist der 26. Mai und heute ist Tag der Biotonne. Und diesen Tag haben wir einmal zum Anlass genommen und wollen mal über eben jene sprechen. Und zwar über die Biotonne bei euch im Garten, beziehungsweise vorm Haus und was dort alles so reinkommt, was nach der Abholung mit den ganzen Abfällen passiert. Und das kann ich eigentlich mit niemand Besseren besprechen als mit Andi Schloppmann. Moin Andi.
Hallo Dominik, sei gegrüßt.
Sei auch gegrüßt, mein Lieber. Und zwar, du bist von der Funktion bei der AWG?
Ich bin von der Funktion Betriebsleiter im Kompostwerk und bin für die Kompostierung und für die Fertigkompost zuständig.
Genau, deshalb bist du der richtige Ansprechpartner für mich heute und für die Zuhörenden. Bevor wir mit dem Tag der Biotonne starten, es gibt noch so allerlei andere kuriose Feiertage, die sich heute jähren. Unter anderem Tag der Farbe Grau, der National Grey Day, der in Großbritannien gefeiert wird. Was ist so deine Lieblingsfarbe?
Also dem Grau kann ich nichts abgewöhnen, meine Lieblingsfarbe ist Grün.
Grün, okay. Finde ich sympathisch, kann ich mich mit identifizieren, ist auch meine Lieblingsfarbe, sehr gut. Und was noch ist, ist Welttag der Rothaarigen, kleiner Insider, ich grüße Lennart aus der IT. Möchtest du auch dich anschließen?
Ja, Lennart, ich bin da natürlich bei den Grüßen dabei.
Ja, sehr gut. Dann haben wir die beiden kuriosen Feiertage auch gewürdigt. Sonst ist noch Tag des Blaubeerkuchens, da kümmern wir uns dann nach dem Podcast drum. Ich habe da vielleicht was vorbereitet, zwinker, zwinker. Jetzt bleiben wir erstmal beim Tag der Biotonne. Du hast schon gesagt, Andi, du bist der Leiter unseres Kompostwerks. Sprich vielleicht nochmal ein, zwei Worte mehr über dich. Wer bist du, seit wann bist du hier und wie bist du zu deinem Amt gekommen?
Ja, mein Name ist natürlich Andi Schloppmann. Ich bin seit 2020 bei der AWG und bin aus der Erdölbranche in die Abfallbranche gewechselt und ja, bin hier auch gerne
okay.
tätig.
Leiter des Kompostwerks seit?
Seit 2025.
Jo, also auch noch gar nicht so lange her, dass du reingestartet bist. Wir möchten ja über den Bioabfall sprechen. Du hast ja auch gesagt, du bist für die Kompostierung, für die Verarbeitung zuständig. Was passiert denn, wenn die Biotonnen, die Abfälle der Biotonne hier angeliefert werden? Wie muss man sich den Prozess vorstellen? Erstmal kommen natürlich die Entsorgungsfahrzeuge, liefern das Material in die Anlieferungshalle, ne, dann wird es aufgeschüttet. Wurde mir ja auch mal nahegelegt, dass ihr quasi auch schon prädestiniert seid für so Wetten-das-Einsätze, dass ihr am Haufen, der bei euch aufgeschichtet wird, ja schon sagen könnt, wo der Kompost herkommt oder die Bioabfälle sind ja noch bei der Anlieferung dann in dem Step. Kannst du das erklären, warum das so ist? Wieso könnt ihr erkennen anhand des Haufens, ob das jetzt aus dem ländlichen oder städtischen Bereich kommt?
Ja, also wir können schon erkennen, der aus dem ländlichen Bereich, der Bioabfall, der ist sehr, sehr sauber. Und wenn man so aus städtischen oder aus Ballungszentren so bekommt, das merkt man schon, dass das optisch nicht mehr so rein ist.
Also da sind mehr Störstoffe drin, mehr Plastiktüten oder sonst
was? Ja, mehr Plastik, mehr Verpackungsrest, wo wir im Eingang schon drüber gesprochen haben, das findet man da etwas mehr, ja.
Kannst du dir das erklären, warum da so ein Gefälle zu erkennen ist?
Ja, ich denke, das hat damit zu tun, weil sich die Behälter geteilt werden und da ist auch vielleicht dann die Menschen, die das dann da machen, die sind da vielleicht nicht so sensibel drin.
Ja. Na gut, und dann sind sie, wenn sie mehr Parteienhäuser haben oder so, wahrscheinlich auch anonymer. Ne? Wer von den fünf wirft jetzt da rein?
Genau.
Ist also vielleicht ein bisschen diese Aufmerksamkeit eine andere. Ne?
Das trägt dazu bei, ganz sicher.
Und was passiert dann?
Ja, dann geht es über unsere sogenannte Grobaufbereitungslinie. Das bedeutet, da werden Metalle ausgeschleust, da werden Störstoffe ausgeschleust über einen Windsichter, da werden die Strukturen aufgebrochen und aufgeschlüsselt und so wird das Material dann für die weitere Kompostierung vorbereitet und für die Nutzung in unserer Trockenvergärungsanlage aufbereitet.
Okay, gehen wir nochmal ein Schritt, jetzt mal so ein Schritt nach dem anderen. Du hast gesagt, Metalle werden rausgeholt oder Störstoffe ja auch, also weitere Störstoffe. Was bedeutet das? Was sind denn so Metalle, die da drin landen? Was muss man sich darunter vorstellen?
Also Metalle landen definitiv, und das haben wir auch jeden Tag offensichtlich da. Das sind Heckenscheren, das sind Gartenscheren, das sind Metallteile sämtlicher Art, die man im Garten mal gebrauchen kann oder auch in der Küche mal irgendwo verloren gehen. Messer etc. Ah, das okay. ist also alles, was da so zu suchen
Gemüseschäl,
ist.
Gemüseschäl, Messer ja. und sowas. Also genau. ist die Biotonne so ein bisschen das Pendant zur Socke in der Waschmaschine, wenn dann auf einmal das Gemüseschälmesser weg ist, was ja gerade noch neben einem lag.
Das kann passieren, ja. So okay. sieht's aus.
Was war so das Wildeste, was ihr da mal drin hattet?
Also das Wildeste, das habe ich schon mehrmals kundgetan, das war tatsächlich ein Rasenmähermotor.
Oh Gott. Ein ganzer Motor in der Biotonne?
Ja, in der Biotonne.
Da spricht man ja auch nicht mehr von einem Versehen, oder?
Das kann kein Versehen gewesen sein, nee. Nein.
Also als ich hier mal angefangen hatte, hieß es noch, eine kuriose Sache war auch eine Kettensäge mit Baumstamm noch. Die hat sich da irgendwie festgefressen und dann hat derjenige wahrscheinlich gedacht, na gut, ist ja Holzanteil bei.
Ja, aus dem Blick, aus dem Sinn.
Ja, genau. Du hast weitere Störstoffe angesprochen. Was landet denn da noch so drin?
Ja, das kann man sich natürlich vorstellen, dass auch Steine, Pflastersteine, alles, was bei der Gartenarbeit vielleicht mit reinkommt, das ist da schon zu finden, ne?
Okay.
in der Biotonne, was auch als absoluter Störstoff ist und was wir auch ungern sehen.
Ja, was ja auch noch immer wieder mit reinkommt und worauf wir ja auch immer wieder aufmerksam machen, weil wir auch Teil der Kampagne Wir für Bio sind. Und die Kampagne setzt sich ja aktiv gegen Plastik in der Biotonne ein. Also vielleicht kannst du das aus deiner Sicht als Kompostwerkleiter noch mal ein bisschen aufdröseln oder deine Sicht darstellen, wie groß ist dieses Problem, was ist das Problem? Gut, das Problem ist ganz offensichtlich, es landet Plastik drin, aber in welcher Form? Die Leute werfen ihre Bioabfälle in Plastiktüten noch weg, oder wie?
Ja genau, wir haben Plastiktüten erwartet, Einkaufstüten, alles, was man sich so in so einer Plastikform vorstellen kann. Mhm. Das geht auch von Verpackungsresten definitiv, die dann da auch drin landen. Und Plastik ist ja für uns generell ein Problem, wenn man sich die Weltmeere mal anguckt, was da für Plastik unterwegs ist, für riesige Inseln. Also in einer Biotonne finden wir es auch, leider. Und was auch noch ein sehr unangenehmer Störstoff für uns ist, das ist Glas. Glas hat auch absolut in der Biotonne nichts zu suchen.
Okay, also in welcher Form? Also wirklich einfach eine Glasflasche reingeworfen?
Ja,
oder
eine
also
Glasflasche oder aus der Küche, dass da so ein Marmeladenglas oder jeder, der so einen Haushalt hat und auch führt, der weiß ja, was in Glas verpackt ist.
Ja, wie kannst du dir das erklären? Weil das ist ja, ist das einfach dann, Unwissenheit kann man ja eigentlich gar nicht mehr sagen. Das muss ja eigentlich mutwillig dann in die Biotonne, Hauptsache da das Glas ist weg, oder wie?
Ja, mutwillig will ich oder möchte ich mal nicht unterstellen, aber das ist dann schon nicht zu Ende gedacht. Das ist dann so ein bisschen leichtsinnig, ach, da rein in den Eimer und dann
ja.
weg.
Okay. Und Plastik, was wir ja auch immer wieder haben, sind diese kompostierbaren Plastiktüten. Also eigentlich, stellt euch jetzt mal so Gänsefüßchen vor, gedankliche, wenn ich kompostierbar sage. Es gibt ja diese Plastiktüten, die fleißig beworben werden als kompostierbar und zersetzt sich zu 100%, ist für den Kompost geeignet. Kannst du da nochmal drauf eingehen, warum das für den Landkreis, schon mal Spoiler vorweg, nicht zugelassen ist?
Ja, das kann ich erklären, und zwar ist das so, wir haben diese Verweilzeit nicht. Wir haben eine Verweilzeit von aktuell 8 Wochen, bis wir den fertigen Kompost, der einen Rottegrad von 5 erreicht hat, austragen können und weiter verarbeiten können. Das reicht nicht, um diese Plastiktüten zu zersetzen.
Ja.
Dieses Zeitfenster.
Ja, genau. Also vielleicht, um da nochmal alle abzuholen, die gar nichts davon wissen. Es gibt ja eine DIN-Norm. Also in Deutschland gibt es ja für alles eine DIN-Norm und da hat sich auch eine gegründet für eben kompostierbare Plastiktüten. Wann dürfen sie sich kompostierbar nennen? Und 2 Kriterien sind ja, oder ein Kriterium ist ja, sie müssen sich innerhalb von 12 Wochen so weit zersetzen, dass die einzelnen Stücke nicht größer sind als 2 Millimeter, wenn ich das jetzt richtig zitiere aus dieser Norm. Und da hast du jetzt ja schon gesagt, die 12 Wochen erreichen wir ja gar nicht.
Ja, ganz genau. Die 12 Wochen erreichen wir nicht. Aufgrund unseres Prozesses ist es nicht möglich.
Ja. Und?
Und auch nicht notwendig, weil wir den Rottegrad 5 erreicht haben, was der höchste Rottegrad ist.
Ja. Bevor du den Rottegrad erklärst, weil der ist für mich auch noch neu tatsächlich, Rottegrad 5 habe ich so auch noch nicht gehört, vielleicht nochmal einen zweiten Aspekt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde auch immer diese Formulierung, es muss sich so weit zersetzt haben, dass die Teile nicht größer als 2 Millimeter sind, es löst sich ja nicht in Luft auf. Ne? Also dann ist man ja in diesem Mikroplastikbereich eigentlich, was ja, selbst wenn sie sich so weit zersetzen, ja auch nicht viel besser ist. Ne?
Ja, also was Mikroplastik angeht, das ist natürlich ein Thema, das finden wir sehr häufig und immer öfter in Gewässern, in sämtlichen Sachen wird mittlerweile ja schon Mikroplastik nachgewiesen. Und wir möchten da halt gegensteuern, dass wir unseren Prozess so weit im Griff haben, dass wir da nicht zu beitragen.
Mhm. Kommen wir mal zu diesen Rottegraden. Das fand ich ganz interessant. Was heißt Rottegrad 5? Wie viele Grade gibt es da und was sagt Rottegrad 5 aus?
Also der Rottegrad 5 ist der höchste Rottegrad, den man erreichen kann aktuell. Und der ist für unseren Kompost sehr wichtig. Das gibt Blumenerden, die haben einen Rottegrad 3. Das hat dann aber auch mit der Qualität der Erden zu tun.
Okay.
Also wenn ich da ganz ins Detail gehen sollte, da reicht es bei mir auch nicht. Da müsste ich irgendwie in Richtung Biologie unterwegs sein.
Ja, aber das ist dann quasi, wie fein das Material ist? Oder also nur eben in ein, zwei Sätzen. Was sagt dieser Grad so richtig aus?
Der Rottegrad hat mit dem Zersetzungsprozess zu tun. Je höher ein Zersetzungsprozess ist, also der Rottegrad 5, ist dann, das ist ein Zeitfaktor geschuldet und natürlich auch der Art und Weise, wie man kompostiert.
Okay, gut. Dann gehen wir da nicht weiter drauf ein. Falls euch das interessiert und ihr eine Spezialfolge zum Rottegrad haben wollt, lasst einen Kommentar da oder schreibt uns, dann gehen wir da nochmal detaillierter drauf ein. Aber erstmal nehmen wir den kurzen Exkurs so hin. Jetzt haben wir das Material erstmal von Störstoffen befreit, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, was da drin landet. Wie geht's dann weiter? Du hast gerade ja schon mal gesagt, es wird in Fermenterboxen gelagert.
Ja, genau. Also wir gehen dann so weiter, wir haben das Material dann von der Struktur so 0 bis 100 Millimeter aufgeschlüsselt beziehungsweise so weit behandelt, dass es diese Struktur erreicht hat. Dann geht es in die Rotterhalle als tatsächlichen Eintrag, in unser Eintragsfeld. Und wird da dann dementsprechend für den weiteren Rotteprozess vorbereitet. Das bedeutet gewässert und durchlüftet und belüftet.
Ja, das ist ja die Halle, aber es gibt ja noch die Fermenterboxen, richtig?
Genau, die Fermenterboxen laufen da parallel zu. Wir haben eine sogenannte Teilstromvergärung. Wir vergären ein Drittel unseres aufbereiteten Bioabfalls und aus diesen Prozess gewinnen wir Biogas. Das geht in Fermenterkammern und wird da dann 14 Tage, 3 Wochen praktisch behandelt bzw. auch gegärt, dass aus diesem Gärprozess Gas erwarten.
Okay, das Gas speichern wir in einem Gasballon, kennt man sowieso von Landwirten ja auch, die haben ja auch oft so Gasspeicher und was machen wir damit?
Genau, wir nutzen das Gas natürlich bei uns für die Stromproduktion und für die Wärmeproduktion. Wir haben ein sogenanntes BHKW, was wir dort mit unserem Gas versorgen.
Ja, und da sind wir auch gar nicht schlecht bei, ne? Also wenn ich das so von unserem Energiemanagement höre von dem Kollegen, wir sind ja bei roundabout 90%. Zu 90% können wir unsere Anlagen schon selbst versorgen, also sind autark, unabhängig. Das ist schon eine stattliche Zahl, finde ich.
Ja, wir sind sehr gut aufgestellt.
Ja.
Das stimmt.
Und die Wärme, was machen wir mit der Wärme? Die verpufft ja auch nicht einfach.
Nein, die Wärme nutzen wir aktuell für das Aufheizen des städtischen Freibades hier, Naturbad. Und natürlich geht es noch dann weiter und versorgen das Krankenhaus hier in der Stadt mit Wärme.
Ist auch eine super Sache, so können wir sie ganzjährig nutzen. Da können wir schon stolz drauf sein. Das ist schon eine sehr gute Struktur, durchdachte.
Ja.
Ja. Sehr cool. Gut, dann haben wir das Material aus diesen Fermenterkammern oder Boxen. Nach 2-3 Wochen, hast du gesagt, wird das ja auch mit zusammen in dem mit fürs Kompostwerk genutzt,
ja, ne?
Für die Halle, für die Rotterhalle.
Ja, und das bedeutet, oder das hat den Zweck, dass dieser sogenannte Gäraustrag, der Gärrest, der dann praktisch ausgegast ist, den legen wir natürlich mit ins Eintragsfeld und haben dadurch ja schon einen Rotteprozess, der in den Fermenterboxen schon stattgefunden hat. Also sind wir da schon auch dann ein Stück mit weiter mit dem Rotteprozess.
Also es ist wie so eine Art Kultur für den Joghurt, damit er schon mal ein bisschen anfängt zu arbeiten.
Genau, richtig, ja. Animpfen nennen wir das.
Ja, animpfen, sehr gut, ja. Und wie lange bleibt das Material da und wie muss man sich denn den Prozess, den Rotteprozess vorstellen?
Das Material wird mit einem Wendelin, nennt er sich bei uns. Das ist ein Umschichter, der sieht aus wie ein kleiner Braunkohlebagger mit so Schaufelrädern und der dreht das dann immer hinterrücks um. Also er legt dann eine Miete nach der anderen hinter sich und arbeitet sich da vollautomatisch durch.
Ja, muss man sich vielleicht, damit ihr euch das Bild nicht besser vorstellen könnt da draußen, es ist ja eine lange Halle, ich glaube so um die 200 Meter, ne?
140 Meter ist
die 140 Halle, Meter, gut, dann um die passt dann. Ja,
ist passt ja, wollte ich sagen, ist im Rahmen.
Da sind wir mal großzügig.
Ja.
Genau, und dann wird das Material am einen Ende der Halle quasi eingetragen, über so ein Fließband auch, was das
gleichmäßig. Eintragsbrücke.
Genau, die Eintragsbrücke. Und dann wird das über diesen Wendelin, wie du gerade gesagt hast, jede Woche einmal weiter nach vorne geholt. Ne?
Ja.
Und dann haben wir 5 Felder in der Halle.
Nee, wir haben 8 Felder.
Das
8. Feld ist das Austragsfeld.
Gut, dann haben wir da die 8 Wochen, nicht genau. Die 3 Wochen von dem
Motto-Prozess noch mit drin. Genau, wir haben dann die 8 Wochen in der Halle erreicht.
Okay, so und über den Zeitraum zersetzt sich das so weit, dass wir quasi am Anfang noch das grüne Material erkennen können und am Ende haben wir dann den braunen Kompost, den man so...
Genau, die ersten zwei Felder sind die sogenannte Intensivrotte. Da haben wir in dem Rotteprozess haben wir Temperaturen, die überwachen wir mit Temperaturlanzen von ungefähr 75, 78 Grad. Mhm. Das bedeutet, dass wir dann das einmal hygienisieren und sämtliche Keime oder alle Keime, alles was den Kompost stören könnte, was dann nachher irgendwann mal rauswachsen könnte, ist nicht mehr vorhanden, sind nicht mehr vorhanden. Jeder, der sich so ein bisschen auskennt, weiß, dass 60 Grad so eine magische Grenze ist, was Legionellen und Salmonellen angeht. Und da sind wir deutlich drüber und das weisen wir auch nach und sind auch zu verpflichtet, das nachzuweisen. Und da sind wir sehr, sehr gut drin.
Ja, unser Kompost ist ja sogar ausgezeichnet, richtig?
Ja.
Hilft mir noch Gütegemeinschaft?
Ja, Bundesgütegemeinschaft Kompost.
Ja.
Ist gütegesiegelt.
Sehr gut.
Oder gütegesichert.
Ja. Also auch wirklich sprichwörtlich ausgezeichneter Kompost.
Ja.
Was passiert danach? Das landet ja nicht bei uns hier einfach auf dem Feld, auf AWG-Gelände, richtig?
Nein, genau. Wir sieben das nachher, diesen sogenannten Austrag, den sieben wir aus. Da nehmen wir aktuell 0 bis 8 mm Siebung. Und dann haben wir halt diesen feinstrukturhaltigen Kompost. Das gibt es als Sackware. Und natürlich auch lose Ware.
Über die Wertstoffhöfe bei uns als Label Basshum, also seht ihr vielleicht auch oft das Logo, dass wir ja an jedem Wertstoffhof auch einen Basshum-Verkaufsstand haben, wo ihr dann eben den Kompost oder halt auch Rindenmulch etc. Gartenprodukte erwerben könnt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, und das sage ich auch oft bei Führungen, dass man, dass der Bio-Kompost eigentlich so oder der Bio-Abfall mit am besten zum Verdeutlichen des Kreislaufs geeignet ist. Also weil man wirklich sagen kann, hier eure Apfelschale, ihr esst den Apfel, die Schale kommt in die Biotonne und irgendwann über den Kreislauf kommt es dann im besten Fall wieder auf euren Beet zurück. Wie geht's dir da? Siehst du auch so den Bioabfall so als bestes Beispiel?
Ja, ich sehe das natürlich so, dass wir aus unserem Bioabfall eine sehr gute Wertschöpfung haben. Das bedeutet, das kommt nicht einfach irgendwo hin, sondern es wird durchaus wieder in den Umlauf gebracht, wo neues Leben entstehen kann.
Mhm. Wie ist das so bei dir als Fachmann jetzt? Als Leiter kriegst du ja auch viel mit, was sich da tut auf diesem Gebiet. Gibt es da irgendwie Trends oder so, wie sich das in Zukunft entwickelt, dieser Umgang mit Bioabfällen?
Ja, ich glaube, wir sind dabei, so eine Kehrtwende zu bekommen. Das bedeutet, der Torfabbau in Deutschland, der geht dem Ende nah. Also da sind der Torfabbau ist halt auch vom Gesetzgeber halt auch nicht mehr so angepriesen und ich denke, wir mit unserem Kompost sind da ganz gut als Ersatzstoff, vielleicht sogar noch besser. Ne?
Ja, okay, cool. Ja, wir haben ja auch noch als Basshum, noch um einen zweiten Werbeblock einzuschieben, auch die Defolter Krume, das ist ja auch torfreie Erde.
Ja.
Also da sind wir ja auch auf dem Gebiet schon unterwegs und versuchen da Alternativen zu bieten und das lässt sich ja auch, habe ich gehört von Gartenfachleuten, super mit dem Kompost von uns dann mischen, damit man da auch diese Wasserspeicherung wieder hat.
Genau, also unseren Kompost, das ist auch so ein Allrounder, der kann ziemlich viel.
Was würdest du denn in Bezug auf Bioabfälle, wir haben jetzt ja schon über so ein paar Sachen gesprochen, denn wünschen vielleicht, wenn du einen Appell nochmal richten könntest an den Landkreis?
Also wir würden uns wünschen, wenn wir die Sache mit dem Plastik noch besser in den Griff kriegen und natürlich Glas. Glas ist für uns auch ein absolutes No-Go, das wäre wirklich super, wenn wir da noch besser werden könnten.
Ja. Okay,
Luft dann nach oben ist noch. Und das sollten wir vielleicht mal nutzen für die Zukunft.
Okay, dann also der Wunsch an alle da draußen, auch wenn es euch vielleicht jetzt nicht betrifft, wenn ihr alles richtig macht, perfekt. Ansonsten, wenn ihr es seht von anderen, macht ihr da gerne drauf aufmerksam, dass ein kleiner, gedankenloser Handgriff wie das Entsorgen von Abfällen in Biotüten auch die Nachhaltigkeit schädigen kann oder beeinflussen kann. Denn wenn wir da wieder in diesem Bereich des Mikroplastiks sind und ein Teil des Komposts, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt, landet ja auch in der Landwirtschaft. Das wird ja auch als Dünger für die Felder ausgegeben, richtig?
Ja, das ist richtig.
Ja, dass es dann auch natürlich wieder einerseits in unser Essen kommen kann, in unsere Mägen, aber auch in die von Tieren, die sich dann auf den Feldern mal niederlassen und da rumpicken.
Ja.
Also bleibt aufmerksam, bleibt vor allem sauber, bis zur nächsten Folge. Und Andi, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mal das Thema Bioabfall für uns ein bisschen aufzudröseln.
Gerne, Dominik, habe ich gern gemacht. Dankeschön.